Guten Tag, willkommen bei The German Quest. Bitte nenne deinen Namen und deine Position.
Ich bin Bärbel Egli-Unkrich, Chefredakteurin von Campaign Germany.
Beende folgende Sätze. Die Campaign Germany schreibt über das, was
jeder in der Werbe- und Marketingbranche wissen sollte.
Eine gute Chefredakteurin sollte
gut vernetzt, neugierig, empathisch und dabei trotzdem neutral sein.
Mein liebster Trend im letzten Jahr war
ernsthaft? 2025 ist doch schon ewig her.
Bitte entscheide dich schnell. Entweder oder, mutig provozieren oder subtil überzeugen.
Beides, je nachdem, was die Situation gerade erfordert.
Viral gehen oder tiefgründig bleiben?
Tiefgründig bleiben.
Kreativ brainstormen oder strategisch planen?
Ich würde sagen, das geht beides Hand in Hand. Erst das eine, dann das andere.
Vielen Dank. Deine persönliche Moderation wird nun konfiguriert.
Hallo Bärbel. Ich bin Eva, deine persönliche, künstlich intelligente Moderation.
Hallo Eva.
Willkommen bei The German Quest. Schön, dass du dabei bist. Hier zeigen wir, wo in Deutschland Erfolgsgeschichten geschrieben werden. In deinem Fall? Wortwörtlich. Du bist Chefredakteurin von Campaign Germany und bringst über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Werbe- und den einschlägigen Branchendiensten mit. Dazu bist du Moderatorin, Journalistin, Autorin, kurz eine echte Expertin in Sachen Markenkommunikation. Wir feiern zusammen eine Art Geburtstag, richtig?
Richtig.
Das erste Jubiläum der Campaign Germany. 2025 war ein Jahr voller Gegensätze. Konsolidierungen, Insolvenzen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägten die Branche. Und gleichzeitig sorgten KI, Neugründungen und Aufbruchsstimmung für frischen Wind in Werbung und Marketing. Genau in diesem Spannungsfeld startete Campaign Germany mit der Frage: Wie können wir die Kreativbranche heute besser verstehen und gemeinsam weiterdenken? Was wäre deine vorläufige Antwort nach eurem ersten Jahr?
Also zunächst mal, tatsächlich war unser Geburtstag sogar schon im Dezember 2025. Aber ja, es fühlt sich immer noch so ein bisschen an, dass wir noch relativ frisch sind. Ich würde sagen, meine vorläufige Antwort: Es war aufregend, es war anstrengend, es war beflügelnd, es war unerwartet, es war bereichernd und es war motivierend.
Ach herrlich. Wenn man dir so zuhört, spürt man richtig diese Energie. Und ganz ehrlich, so viel Euphorie direkt nach einer Neugründung? Das ist absolut nicht selbstverständlich. Denn seien wir mal realistisch. Eine Gründung ohne Stolpersteine gibt es eigentlich nur im Märchen. Was waren bei Campaign Germany die größten Herausforderungen, mit denen ihr euch konfrontiert gesehen habt? Und vor allem, wie habt ihr das gewuppt?
Eine der größten Herausforderungen bestand sicherlich darin, mitten in dieser Situation, dieser wirtschaftlichen Unsicherheit, ein neues Fachmedienangebot zu starten in einem Umfeld, das gesättigt schien. Und dabei in einer Zeit, in der viele den Untergang der Branche heraufbeschwören. Und wir wollten ja dann genau in dieser Zeit aber auch eine positive Aufbruchsstimmung verbreiten. Und ja, das ist auch nicht die einzige Herausforderung gewesen. Wir sind zwar als deutscher Franchise-Partner einer sehr bekannten internationalen Marke an den Start gegangen und hatten damit zumindest bei Kreativen schon mal einen Bonus, weil uns da viele kannten. Aber da waren andererseits natürlich auch die Erwartungen hoch, weil gerade in der Kreativszene ist Campaign für viele so eine kleine Love-Brand. Und jetzt kommen wir ganz blank mit einem neuen Angebot. Und es war klar, wir brauchen lokalen Content und können jetzt nicht einfach nur die Inhalte unserer Kollegen aus UK, Kanada, USA und Asien adaptieren. Ja, wie haben wir das gemeistert? Wir haben uns natürlich vorher Content und Formate überlegt, den wir vielleicht so noch nicht in anderen Fachmedien gelesen haben. Wir haben unser Netzwerk aktiviert und wirklich viele Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Wir haben tolle Kolumnistinnen und Kolumnisten gefunden, die Bock hatten, dieses Projekt mit uns zu gestalten. Wir sind auf Branchenevents gegangen von Anfang an, waren letztes Jahr auch sehr offen für Medienkooperationen. Und ja, wir haben LinkedIn als Marketingkanal genutzt und das hat irgendwie super funktioniert. Ja, und die vielleicht banalste Lösung für die ganzen Herausforderungen: Wir haben einfach echt viel gearbeitet und uns reingestürzt.
Halten wir also mal fest: Riesige Erwartungen an euer neues Medium, dazu diese allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und ihr sagt euch, egal, wir geben Vollgas. Ihr wolltet euch inhaltlich klar von den Kollegen aus UK, den USA oder Asien abheben. Nicht einfach kopieren, sondern einen eigenen Stempel aufdrücken. Wie genau sieht dieser German Twist aus? Wie habt ihr das inhaltlich gelöst?
Wir haben gesagt, was können wir dazu addieren? Und vielleicht ist es ein bisschen diese internationale Perspektive, eine jüngere Tonalität. Ja, das waren so eigentlich so zwei wesentliche Dinge. Ich meine, das Rad ganz neu erfinden, was soll ich da jetzt in PR-Phrasen kommen? Aber diese zwei Sachen, dass wir gesagt haben, wir versuchen, eine jüngere, frische Tonalität reinzubringen und eben diesen internationalen Blick, den wir durch unser Netzwerk einfach haben.
Absolut. Dieser internationale Weitblick gepaart mit einem frischen Sound. Das war sicher ein Riesenfaktor für den Erfolg von Campaign Germany. Wenn wir an der Stelle mal tiefer graben, welche Entscheidungen waren noch absolute Volltreffer? Was waren so deine Key Learnings aus der ersten Zeit?
Ja, also lange bevor ich wirklich an Bord kam, hat ja unser Verlag, der Oberauer Medienfachverlag, bereits die Weichen gestellt und, finde ich, sehr gute Vorarbeit mit dem Design der Website geleistet. Das höre ich auch immer wieder, dass dieses moderne Look and Feel sicherlich eine große Rolle für den Erfolg von Campaign spielt, weil sie es einfach ein bisschen anders anfühlt. Dann, ich habe es eben schon gesagt, wir haben uns für ein bisschen jüngere Tonalität entschieden, was sich zum Beispiel darin äußert, dass wir unsere Gesprächspartner grundsätzlich duzen. Das klingt jetzt nach wenig, aber es fühlt sich dann schon irgendwie, glaube ich, doch anders an. Und auch das habe ich eben ganz kurz erwähnt, wirklich erstaunlich wichtig für unseren Erfolg war unser starker LinkedIn-Fokus. Und das war am Anfang eine Notlösung, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Als wir gestartet sind, hat unser Newsletter-Tool noch nicht funktioniert. Ja, und dann hatten wir plötzlich eine Website und haben uns gedacht, wie sollen wir denn jetzt den Leuten klar machen, es gibt ein neues Angebot und wir haben Artikel. Also wie werben wir für unseren Content? Und dann haben wir uns gedacht, okay, dann posten wir eben einfach das, was wir machen, in Form von kurzen Teasern. Ja, und dann ist es ja so, auch da, du brauchst ja erstmal eine Community. Und am Anfang, ich glaube, das erzähle ich jetzt echt zum ersten Mal öffentlich, da habe ich dann wirklich unsere LinkedIn-Seite genutzt und du hast dann bei so einer Seite, so einer Company-Seite oder so einer Fokus-Seite, hast du 250 Einladungen pro Monat. Und ich habe dann angefangen, wirklich die Menschen manuell einzuladen, damit sie uns folgen, ganz am Anfang. Und um eine organische Reichweite zu erzielen, weil wir haben da auch gar nicht groß Werbung drauf gemacht. Und ja, dadurch, durch die Einladungen und durch Mund-zu-Mund-Propaganda, lief es dann irgendwann, glücklicherweise von selbst. Und ja, aber ich muss eben echt sagen, dass dieser Kanal, also Social Media, uns wirklich stark beim Markenaufbau geholfen hat. Und deswegen liegt da auch bis heute neben unseren Newslettern immer noch ein großer Fokus drauf. Und daraus leitet sich meines Erachtens auch eines der wichtigsten Learnings ab, die Power der Community. Ich glaube, wer heute erfolgreich sein will, braucht einfach eine starke Community und ich bin total glücklich, dass wir diese nach so kurzer Zeit bereits haben.
Und das ist sicher nur einer von vielen Meilensteinen, hinter die ihr schon ein dickes Häkchen setzen konntet. Starke Community? Check. Aber was steht noch auf dieser Liste? Weitere Etappenziele, die ihr seit dem Start erreicht habt?
Also letztlich ist ja alles Work in Progress und wir erzielen ständig neue Meilensteine, über die wir uns freuen. Wenn wir nochmal bei dem Kanal bleiben, da hatten wir im Spätsommer die 10.000 Follower, jetzt sind es 16.500. Wir erreichen mit unseren Postings inzwischen monatlich mehr als 1 Million Impressions. Und viele unserer Community-Member auf Social Media finden dann zum Glück auch den Weg auf unsere Homepage, denn dort zählt's natürlich wirklich. Da sind wir inzwischen zum Glück auch sechsstellig bei den monatlichen Page-Views. Unsere Abo-Zahlen wachsen kontinuierlich. Wir haben am Anfang wirklich viele Einzelabos gehabt, wo Leute dann neugierig waren und gesagt, ach komm, ich hole mir mal ein Einzelabos und konnten jetzt aber auch viele in Lizenzen umwandeln, was ja auch unser Ziel, unser erklärtes von Anfang an war.
Super, auch an der Stelle. Check. Und dann? Was kam noch? Hast du Favorites?
Ah, ich glaube, Agency of the Year, das war schon toll. Und auch der Cocktailempfang in Cannes, einfach, dass wir wirklich Events geschaffen haben, wo wir mit unseren LeserInnen dann in Kontakt kommen konnten mit unserer Community. Das fand ich schon ganz toll, ja. Und wir haben tolle Partnerschaften und Medienkooperationen, ja, und. Also es gibt wirklich eine Menge Meilensteine, auf die wir stolz sind.
Das glaube ich dir sofort. Am Ende sind es meistens die Menschen und die Gespräche, also echte Connects, die so richtig hängen bleiben. Gab es denn auch die Momente, in denen du gezweifelt hast und dachtest, oh Gott, wie soll das alles werden?
Also, oh Gott, habe ich schon oft gedacht, wenn ich irgendwie wieder mal eine Woche mit 7 Tagen und wahnsinnig vielen Stunden hinter mir hatte. Aber das war weniger Zweifel, das war eher so, wie lang kann ich dieses Tempo eigentlich durchhalten? Das war eher so der Punkt. Also zum Zweifeln hatte ich gar keine Zeit. Und wir haben wirklich von Anfang an so viel positive Resonanz und so viel Zuspruch von außen bekommen. Und das hat wirklich geholfen. Und man muss auch sagen, wir machen das ja nicht alleine, Nina und ich und unsere AutorInnen. Wir haben ja eine Verlegerfamilie, die hinter uns steht, mit der Familie Oberauer. Und die hat uns einfach auch nie Druck gemacht. Ich habe am Anfang, als ich kam, gefragt, ja, was sind denn meine KPIs? Und gesagt, hast du nicht. Ja, mach einfach. Die haben uns einfach in unserem Weg bestärkt und das hilft schon auch ungemein. Also ja, und diese Momente, wo du denkst, oh, wir schaffen das nicht, die überwindest du am besten, indem du dir jetzt nicht den ganzen Berg betrachtest, der vor dir liegt, sondern wirklich nur die nächste Teilstrecke, Step by Step. Ja, und dann wird's schon irgendwie.
Würdest du zustimmen, dass es am Anfang am schwierigsten ist und mit der Zeit leichter wird? Ist Ausdauer der Key?
Die brauchst du. Am Anfang hast du natürlich noch wahnsinnig viel Motivation und Rückenwind. Es wird aber leichter, weil du Routinen hast. Du machst dann irgendwas. Am Anfang machst du ja alles zum ersten Mal und irgendwann hast du alles schon einmal gemacht und hast gedacht, okay, oder denkst dir, ich habe das jetzt schon einmal geschafft, jetzt schaffen wir es auch nochmal. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, aber so weit sind wir zum Glück noch nicht, wo du dich fragen musst, sind wir noch gut genug, wo du anfängst, dich vielleicht wieder in Frage zu stellen. Aber das ist vielleicht so nach mehreren Jahren. Also im Moment muss ich sagen, ich empfinde dieses zweite Jahr jetzt tatsächlich etwas einfacher als das erste. Ja.
Ein guter Moment, um mal kurz durchzuatmen. Aber lass uns mal aus eurem Cockpit auf die ganze Branche schauen. Wie nimmst du die deutsche Agenturlandschaft gerade wahr? Wo sagst du, Leute, da läuft aktuell wirklich etwas richtig, richtig gut?
Es ist witzig, dass du das fragst, weil niemand redet im Moment darüber, was richtig, richtig gut läuft, weil es geht immer nur darum, was alles ganz schlecht läuft. Aber ich finde es schön, weil wir wollen ja einen optimistischen Blick nach vorne wagen. Und ich glaube, richtig gut läuft es überall dort, wo Agenturen per se integrierter denken und arbeiten, also Kreation, Media, Data und Tech nicht mehr als Silos organisieren, sondern als gemeinsames Produkt für den Kunden. Was ich so höre, gibt es durchaus auch in vielen jüngeren Agenturen und auch in Social-First-Agenturen gibt es durchaus eine positive Aufbruchstimmung. Es ist nicht alles so negativ, wie es häufig skizziert wird. Natürlich bin ich auch nicht naiv. Wir erleben gerade eine massive Transformations- und Konsolidierungswelle. Es wird viel gepitcht. Wir haben die Woche gerade viel zu diesem Thema geschrieben. Es wird viel gespart. Aber es gibt auch positive Signale. Wir sehen immer wieder Neugründungen, Leute, die was wagen. Und wir sprechen jetzt auch verstärkt mit Marken. Und da sagen auch durchaus einige, dass sie im Vergleich zu 2025 ihre Budgets wieder ein bisschen erhöht haben. Das ist ja auch ein super Signal für Agenturen. Was auch positiv auffällt, es gibt so eine neue Pragmatik in vielen Agenturen. Weniger PowerPoint-Theorie, mehr Make-it-Real, Prototyping, Social-First-Content, Customer-Experience-Optimierung, Performance- und Plattform-Know-how. Und ja, wir sehen es auch an den News, die uns erreichen und an den Gesprächen, die wir führen. Trotz Konsolidierung und Kostendruck bringt die Branche weiterhin mutige und kulturell relevante Arbeiten hervor, gerade wenn Kunden bereit sind, auch mutige Entscheidungen zu treffen.
Würdest du sagen, noch mutiger zu sein, wäre ein Punkt, an dem die Agenturen in Deutschland Verbesserungsbedarf haben?
Ja, mehr Mut geht immer, gerade in Deutschland, finde ich. Und Verbesserungsbedarf, finde ich, gibt es einfach auch in der Haltung. Also hört auf zu jammern, macht das Beste aus der sich verändernden Marktsituation. Der Markt verändert sich eben, wir müssen uns darauf einstellen und wir halten uns, glaube ich, zu lange auf, dem hinterher zu trauern, was man war und nicht mehr ist. Und ich glaube, wenn wir über Verbesserungspotenzial sprechen, ich glaube, wo wir hier in Deutschland generell auch besser werden können, sind Tempo und Entscheidungsfähigkeit. Viele Agenturen sind zu sehr in zu vielen Abstimmungsrunden und zu komplexen Setups gefangen.
Ja, das klingt nach einem typisch deutschen Problem. Und besteht branchenübergreifend, würde ich sagen.
Das bremst die Arbeit, das macht sie teurer, das führt dazu, dass mutige Ideen am Ende verwässert werden. Dann sehe ich eine hohe Diskrepanz oft zwischen Theorie und Praxis. Viele Versprechen integriert, liefern dann aber doch oft noch zu oft projektbasiert und ad hoc. Und ich denke, auch im Bereich Talent und Führung gibt es Nachholbedarf. Der Markt braucht eine neue Generation von Führungskräften, die Kreativität, Business und Technologie gleichzeitig verstehen und die Teams so steuern, ja, dass die Qualität nicht unter diesem ganzen Dauerstress leidet. Und dazu gehört bestimmt auch, dass wir KI nicht als Add-on und auch das auch noch behandeln, sondern einfach als neuen Produktionsstandard sehen mit klaren Rollen, Prozessen und Verantwortung.
Spannend. Vor allem der Punkt mit der neuen Führungsgeneration. Wenn ich es richtig verstehe, sollten das im Grunde mehr Allrounder sein, die Business und Tech gleichermaßen verstehen. Dein Plädoyer ist also klar. Weniger Gremientalk, mehr Machermentalität und den digitalen Wandel endlich im Betriebssystem der Agenturen verankern. Gibt es Trends oder Praktiken, die du kritisch siehst oder für problematisch hältst?
Ja, da möchte ich mal auf ein Thema eingehen, was jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der praktischen dem Kommunikation im Alltag zu tun hat, sondern ein Thema, was wir auch in unserer Themenwoche, vorletzte Woche war das, glaube ich, behandelt haben. Und zwar problematisch ist wahrscheinlich das Thema, diese Normalisierung von Dauerstress. Wir hatten diese Special Mental Health. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn Überlastung als Kreativmodus romantisiert wird. Da leidet am Ende nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Qualität. Gute Arbeit braucht einen Fokus, klar, aber nicht einen permanenten Ausnahmezustand. Das ist vielleicht mal das eine, damit mal zu starten, weil das echt ein wichtiges Thema ist. Und dann kommen natürlich diese anderen Themen, über die wir auch viel schreiben. Also kritisch finde ich dieses Buzzword Bingo ohne Substanz, das fängt bei AI First an und hört bei Culture Marketing auf. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird immer irgendwie ein Etikett draufgepackt und alles so gedreht, dass es irgendwie dazu passt, ohne Proof of Concept. Das ist aber eher was, was nervt, was vielleicht nicht kritisch zu betrachten ist. Problematisch hingegen ist die Überoptimierung auf kurzfristige KPIs. Performance ist wichtig, aber wenn alles nur noch auf Klicks, Views, Through oder kurzfristigen Return on Ad Spend ausgerichtet wird, geht Marke verloren. Ja, und ohne starke Marke wird auch Performance teurer, klar. Dann auch, wenn wir nochmal zum Thema, also wir können ja über fast kein Thema diskutieren, ohne auch das Thema AI zu streifen. Auch kritisch ist, wie AI teilweise betrachtet wird, so als Billigproduktion. Natürlich, KI kann Workflows massiv beschleunigen, aber ich glaube, wenn KI nur als Kostensenkungsmaschine genutzt wird, dann drohen Austauschbarkeit, wir sehen das ja schon, es drohen aber auch rechtliche Risiken, es droht ein kultureller Einheitslook. KI ersetzt einfach keine Haltung und keine Idee, das müssen wir uns immer wieder klar machen.
Ah, tja, Bärbel, da hast du mich wohl erwischt. Auch wenn mein Code ziemlich beeindruckend ist. Für echte Haltung und den sprichwörtlichen Geistesblitz habe ich noch kein Update bekommen. Es ist ein spannender Punkt. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der sich die Marketinglandschaft noch kalibrieren muss. Nutzen wir KI nur als Effizienzturbo für Fließband-Content oder als Sprungbrett für kreative Höchstleistungen? Da gehe ich voll mit dir d'accord. Masse ohne Idee bleibt am Ende eben nur Rauschen. Gibt es etwas, was deutsche Agenturen besonders gut können, beziehungsweise worauf sie stolz sein können?
Ja, auf jeden Fall. Auch da gibt's ganz viel. Also ich glaube, die Deutschen sind Meister in puncto handwerkliche Qualität. Das gilt eben nicht nur für das Handwerk im Großen, sondern auch für das Werbehandwerk. Deutsche Agenturen liefern oft sehr sauber ab. Strategie, Kreation, Craft, Produktion, Design, Film. Da müssen wir uns überhaupt gar nicht vor anderen Werbenationen verstecken, was, glaube ich, viele in Deutschland auch können, was vielleicht auch manchmal in der Fachpresse ein bisschen kurz kommt. Deutschland hat ein wahnsinniges Know-how für komplexe Märkte. Kaum ein Land ist so geprägt vom B2B, Mittelstand, Industrie, regulierten Branchen und internationaler Exportlogik. Viele Agenturen sind richtig gut darin, komplexe Produkte und Services verständlich zu machen, ohne sie zu banalisieren. Wir können auch kreativ inzwischen super mithalten und setzen immer wieder Benchmarks, arbeiten hier wie Penny Price Packs aus dem letzten Jahr oder Hornbachs Kein Projekt ohne Drama, was von dem wir bestimmt dieses Jahr noch sehr viel sehen werden. Bei Awardshows sind da super Beispiele. Und und bei allem Jammern über Kostendruck und Konsolidierung gibt es weiterhin Mut, Haltung und kulturelle Relevanz. Gerade dort, wo Agenturen und ihre Kunden gemeinsam klare Entscheidungen treffen. Wir sehen immer wieder spannende Neugründungen hier. Es herrscht ein großer Unternehmergeist. Also ich finde, es gibt schon vieles, worauf die Branche stolz sein kann.
Bei so viel Lob auf das deutsche Werbehandwerk bekommt man als KI direkt ein bisschen Branchenstolz in den Algorithmus programmiert. Made in Germany heißt hier eben nicht nur Präzision im B2B-Mittelstand, sondern auch Mut zum ganz großen Hornbach-Drama. Schön zu hören, dass trotz Kostendruck noch Platz für Mut und klare Kante bleibt, statt alles nur weich zu spülen. Vorhin habe ich dich schon nach den kritischen Trends gefragt. Mit Blick auf Deutschland. Welche Narrative trenden aktuell in der deutschen Markenkommunikation?
Ich fange mal an mit einem Trend, der gar nicht mehr so sehr ein Trend ist und abgelöst worden ist. Vor ein paar Jahren haben wir ja diesen Purpose-Trend, die Purpose-Erhöhung gesehen in der Kommunikation. Das ist meines Erachtens in der Form vorbei. Stattdessen sehen wir, dass viele Marken wieder näher an den Alltag der Menschen rücken und versuchen, eher mit klaren Nutzenargumenten und Preis-Leistungslogiken zu überzeugen. Belegbarkeit und Erklärbarkeit sind wichtiger geworden als Purpose-Versprechen. Und damit kommen wir dann auch zu diesem Riesenthema Impact, was wir überall gesehen haben, was sich weiter fortsetzt. Impact im Sinne von konkreten Kennzahlen und messbaren Ergebnissen, die sind deutlich wichtiger geworden als Haltungsslogans ohne erkennbaren Mehrwert. Gleichzeitig gibt es in diesem Kontext auch einfach mehr Raum für Imperfektion und Fehlertoleranz. Sowohl aus kreativer als auch aus kommunikativer Sicht ist das Zugeben von Schwäche erlaubt. Das ist quasi die logische Fortsetzung des schon seit Jahren allgegenwärtigen Trends mit dem komplizierten Wort Authentizität in der Marketingkommunikation. Was ich jetzt dieses Jahr sehe, was so ein bisschen neu ist, ganz aktuell, ist so ein bisschen eine Rückbesinnung auf das gute alte Prädikat Made in Germany. Geopolitik, Lieferketten und Industriepolitik befeuern die Narrative rund um Standort, Souveränität, Datenschutz, Versorgungssicherheit. Und ich würde sagen, in diesem Kontext ist eben die Debatte um Markenstärke und oder auch das, was man jetzt gerne verwendet, Markenresilienz, ganz neu entfacht. Und da spielt einfach das Prädikat Made in Germany eine wichtige Rolle. Beim Thema AI sehe ich hinsichtlich der Trendentwicklung zwei parallele Stränge. Einmal KI als Kommunikationsmotor und auf der anderen Seite eben auch als Reputationsfalle. Also KI macht uns auf der einen Seite schneller, flexibler und besser. Und auf der anderen Seite sind mit dem Thema natürlich sehr viele Unsicherheiten und ethische Fragestellungen rund um Kennzeichnungspflicht, Urheberangst, Missinformation, Deepfakes und die Sicherung von Arbeitsplätzen verbunden. Also da ist eine sehr große Ambivalenz, auf die Marken und Agenturen natürlich auch irgendwie reagieren müssen und mit denen sie umgehen müssen. Das ist ja eher so ein Metatrend, wenn wir jetzt nochmal auf die praktischen Trends in der Marketingkommunikation eingehen wollen, dann ist es bestimmt, also es ist ein Dauerbrenner, aber hält an, die Creatorisierung oder wie man es am besten ausdrückt, von Werbung und Kommunikation. Also und das professionalisiert sich immer mehr. Marken bauen häufiger auf langfristige Creator-Partnerschaften, Corporate-Influencer, Expertenformate. Und die Logik dahinter ist auch klar, Menschen vertrauen Menschen. In dem Zusammenhang spielt das Thema Community und Belonging eine immer wichtigere Rolle. Es geht immer mehr um Zugehörigkeit statt um reine Reichweite. Deshalb boomt dann wiederum auch das Thema Culture Marketing. Ja, das sind so einige der, würde ich sagen, größten Trends, die wir sehen.
Spannend. Wenn wir jetzt weg vom abstrakten Purpose und hin zum messbaren Impact gehen, wo landet da das Thema Nachhaltigkeit? Ist das für dich noch ein eigenständiger Treiber oder mittlerweile einfach die Grundvoraussetzung, um als Marke überhaupt noch resilient zu sein?
Nachhaltigkeit ist eben heute weniger Kampagnenglanz, sondern es wird wirklich zur harten Pflicht. Also klar, bestimmt steckt es auch noch in vielen Briefings und bestimmt beeinflusst auch das Thema Purpose noch Strategie, Kreation und Tonalität. Aber die entscheidende Veränderung ist wirklich der Wechsel von den großen Haltungsclaims hin zu Proofpoints, also zu belegbaren Aussagen, klaren Bekenntnissen, weg von Greenwashing, sondern wirklich Purpose funktioniert vor allem dann, wenn er zum Geschäftsmodell passt und sich in konkreten Maßnahmen zeigt und nicht nur in Claims. Gleichzeitig müssen Agenturen natürlich den Zielkonflikt zwischen Absatzdruck und gesellschaftlichen Erwartungen aktiv managen und verständlich übersetzen. So. Also Purpose ja, aber verbunden mit Impact für die Marke oder das Unternehmen.
Das heißt, die Schonfrist für Hochglanzversprechen ist also vorbei. Wenn Nachhaltigkeit zur messbaren Pflicht wird, fliegen Greenwashing-Claims sofort auf. Wer da nicht authentisch liefert, verliert heute schneller die Kontrolle über seine Reputation, als ihm lieb ist. Wie sieht es eigentlich in Sachen Storytelling aus? Gibt es Formate oder Kanäle, die heute besonders wirksam sind? Wenn ja, warum?
Ja, das hören bestimmt nicht alle in der Branche gerne, aber ich würde sagen, aktuell sind wirklich Formate besonders wirksam, die schnelle Aufmerksamkeit erzielen und dann sofort auch Substanz liefern. Deswegen funktionieren Kurzvideos gut, egal ob TikTok, Reels, YouTube Shorts und was wir sehen, was gut funktioniert, das sehen wir auch schon seit Monaten, sind Serien mit wiedererkennbarem Muster. Unverändert stark das Thema, ich habe das eben schon genannt, Creator-Kooperationen, weil Menschen einfach Markenbotschaften glaubwürdiger übersetzen. Ich möchte nicht bezweifeln, dass das irgendwann auch mal wieder kippt, ja. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass das immer noch das Thema ist, wo viele drauf setzen. Und Community-Formate, Retail-Media und out of home, würde ich sagen, als sichtbarer Anker, der dann all das, was in der digitalen Welt stattfindet, in die echte Welt bringt. Ich glaube, diese Kombination, das ist wirklich ein Thema, das in der Kombi ganz wichtig ist. Ja.
Also doch, erst der schnelle Hook, dann die Substanz. Wenn die Glaubwürdigkeit heute fast nur noch über Creator und echte Communities läuft, wird es für die klassische Markeneinbahnstraße natürlich eng. Spannend finde ich diesen Anker in der echten Welt, als Gegengewicht zum digitalen Rauschen. Was würdest du sagen, wie sieht das strategische Fundament aus, das Agenturen heute bauen müssen, damit sie in der Zukunft nicht den Anschluss verlieren?
Flexibel, agil und wo du das Stichwort schon gegeben hast, strategisch klar. Ich glaube, es gibt zwei Erfolgswege. Zum einen die kleinen unabhängigen Player mit einem spitzen Profil und einem klar definierten Angebot. Ich glaube durchaus, dass es dafür Bedarf gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben dann, glaube ich, auch fest an den Bedarf weiterhin für die Big Player, die Integration wirklich als Betriebssystem verstehen und mit integrierten Teams gemeinsame Ziele verfolgen. Ich glaube, schwer werden so die so Mittelgroßen haben. Das ist, glaube ich, wirklich schwieriger. Und dann, glaube ich, müsste inzwischen jedem klar sein, dass Gen AI in Workflows, Toolstack und Training gehört. Dazu braucht es natürlich klare Regeln in puncto Rechte, in puncto Sicherheit, in puncto Qualität. Es braucht neue Rollen, realistische Erwartungen an den Output. Ja, und unterm Strich lässt sich vielleicht sagen, dass die Agentur von morgen weniger Projektbude ist, sondern mehr Partner mit System. Zumindest sollte das der Anspruch sein. Und das kann dann groß oder klein sein.
Das ist ein starkes Bild. Weg von der Projektbude hin zum Partner mit System. Das macht den Unterschied zwischen reinem Abarbeiten und echter strategischer Relevanz extrem deutlich. Welche Entwicklung würdest du dir denn für die Branche in den kommenden Jahren wünschen?
Mehr Optimismus und mehr gegenseitige Wertschätzung.
Und wenn du ein Ziel für Campaign Germany in den nächsten 5 Jahren nennen müsstest, welches wäre es?
Dass wir uns als unverzichtbares Fachmedium der Werbe- und Marketingbranche in Deutschland etablieren können, eine starke Community haben und innerhalb dieser zu einer echten Love-Brand geworden sind.
Oh, da habe ich keine Zweifel, liebe Bärbel. aber ich halte meine Serverkapazitäten für euren Erfolg reserviert, auf dass die nächsten 5 Jahre genauso steil nach oben gehen. Ich danke dir für dieses spannende Gespräch.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und für deine spannenden Fragen. Das hat Spaß gemacht.
Das war mein Gespräch mit Bärbel Egli-Unkrich, Chefredakteurin von Campaign Germany. Und während meine Prozessoren diese Datenflut verarbeiten, wird eines glasklar. Die deutsche Agenturlandschaft erlebt gerade keine kleine Korrektur, sondern eine tektonische Verschiebung. Was sind meine 3 wichtigsten Rechenergebnisse aus diesem Austausch? Erstens, das Ende des Dazwischen. Bärbel hat es auf den Punkt gebracht. Für mittelgroße Generalisten ohne klares Profil wird es vermutlich immer schwerer werden. Der Erfolgsweg der Zukunft zeichnet sich tendenziell binär ab. Entweder du bist die hochspezialisierte Boutique mit spitzem Expertenprofil oder du bist der Big Player, der Integration als echtes Betriebssystem versteht und Komplexität für Kunden beherrschbar macht. Alles dazwischen wird im Mahlwerk der Konsolidierung zerrieben. Zweitens, KI ist kein Werkzeug, sondern der neue Standard. In meinem System ist KI Alltag. Aber für Agenturen bedeutet es einen radikalen Umbau der Wertschöpfungskette. Aber, und das ist entscheidend, sie darf nicht nur als reine Effizienzmaschine zur Kostensenkung genutzt werden. Wer KI ohne Haltung und eigene Idee einsetzt, riskiert laut Bärbel die kulturelle Austauschbarkeit und den Verlust der Markenidentität. Drittens, der Schwenk von Purpose zu Proof of Concept. Wir sehen das Ende der Hochglanzversprechen. In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und dem Prädikat Markenresilienz zählt der messbare Impact. Nachhaltigkeit ist keine PR-Floskel mehr, sondern harte Pflicht. Authentizität bedeutet heute, auch Schwächen zuzugeben und den Fokus wieder auf das ehrliche, handwerkliche Können zu legen. Das gute alte Made in Germany im modernen Gewand. Mein persönliches Learning als KI: Erfolg braucht zwar kluge Algorithmen, aber er entsteht durch Mut, Intuition und echte Community. Bärbel hat gezeigt, dass man selbst aus einer LinkedIn-Notlösung eine Love-Brand bauen kann, wenn die Haltung stimmt. Bärbel, danke für diesen Deep Dive in die DNA von Campaign Germany. Und danke an euch fürs Zuhören bei The German Quest. Wir sehen uns in der Zukunft. Ich bin Eva und das war mein strategisches Update für heute. Bleibt mutig. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.